Reisen.
Und am Mikrofon begrüßt Sie dazu heute Christoph Paul Hartmann. Beim Thema Reisen, da denkt man ja gerne an Orte, die sehr weit entfernt sind. Also da denkt man an Sonne, an Strand, Palmen oder auch für die etwas abenteuerlustigeren versunkene Tempellandschaften. Dabei vergisst man gerne, dass es viele schöne Dinge auch direkt vor der Haustür gibt. Man sagt ja immer, wenn man sich mit Fremden unterhält, ach, das ist bei mir direkt eigentlich am Ort, aber ich bin da noch nie gewesen. Oder wann sind Sie das letzte Mal in eine Stadt in Ihrer Region gefahren und haben sich dort die Sehenswürdigkeiten angesehen, wie ein ganz normaler Tourist? Eben, genau, das macht man eigentlich eher selten. Und deshalb wollen wir da heute mal ein bisschen gegensteuern und jedenfalls aus Kölner Sicht mehr oder weniger ein bisschen zu Hause bleiben, denn es geht heute nach Bonn. Wir erkunden die ehemalige Bundeshauptstadt in der weiten Vergangenheit und im Jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Reisesendung sind wir gedanklich in Bonn. Und was kann man über Bonn so sagen? Bonn hat etwas mehr als 300.000 Einwohner und den meisten wird sie wahrscheinlich vor allem als provisorische Hauptstadt bekannt sein. Das war sie nämlich von 1949 bis 1990 und bis 1990 hat dort auch noch die Regierung von Deutschland ihren Sitz gehabt. Was man aber auch wissen muss, ist, dass Bonn eine mehr als 2000-jährige Geschichte hat. Also auch die Stadt an sich, wenn man mal diesen ganzen Bonner Republikkram beiseite lässt, hat ganz viel zu entdecken. Und wie lernt man sowas am besten kennen? Na klar, so wie man das auch in anderen Städten machen würde, man macht eine Führung. Und unsere Reisereporterin Milena Fuhrmann hat auch so eine Führung gemacht, aber nicht unbedingt eine ganz normale. Sie hören es ja schon ein bisschen. Das klingt ganz interessant und wo sie da unterwegs war, das hören Sie am besten jetzt selbst.
Und lasst euch sagen, unsere Glock hat 6 geschlagen.
Ein langer Umhang, eine Laterne, ein Schlüsselbund und die sogenannte Hellebarde, eine Stichwaffe. Das sind die Markenzeichen des Nachtwächters. Mit einem Horn macht er die Bürger Bonns auf die Sperrstunde aufmerksam. Das heißt, Punkt 18 Uhr werden die Tore der Stadt geschlossen. Wer jetzt noch draußen herumstreunt, der hat Pech gehabt und muss die Nacht vor den Toren der Stadt verbringen. Es sei denn, er wird vom Nachtwächter aufgegabelt.
Potzwetter! Halt! Was sehe ich da für einen Trupp von Wegelagerern? Was seid ihr für ein Gesindel? Wisset ihr nicht, dass längst Sperrstunde ist? Die Wache hat die Tore verschlossen. Was treibt euch bei einem unseligen Wetter wie diesem hier in unsere schönen Gassen?
Hunger, Durst!
Ihr seid wohl mit dem letzten Marktschiff gekommen und verlangt wohl Einlass in unsere schöne Stadt? Oder seid ihr etwa Diebe?
Ja. Nein. Wissen wir nicht.
Ach, dann will ich einmal sehen, was ich für euch tun kann.
Und so nimmt der Nachtwächter die Wegelagerer unter seine Fittiche. Ein Glück, denn ohne ihn würde jetzt keiner mehr in die Stadt kommen. Mit schnellen und sicheren Schritten führt der Nachtwächter mit seiner Laterne durch die dunklen Straßen zum Tor.
Noch alle Schäfchen da?
Ja.
Wir sind hier in einem kleinen Bonner Vorort angekommen, im Dörfchen Stockheim. Oder wie wir sagen, Stockem. Und wir gehen gleich hier durch die Stockenports in die Stadt hinein. Und ihr könnt froh sein, dass ich die Wächter kenne, denn so bekommen wir auch noch problemlos Einlass.
Doch bevor es in die Stadt reingeht, gibt es hier noch ein paar Verhaltensregeln.
Aber denket daran, dass ihr schäl angesehen werdet, wenn ihr rote Farben tragt. Ja? Und achtet ein wenig auf die Wege. Es sind Kutschen unterwegs, Kutschen ohne Pferde. Und es sind sehr viele Menschen in unserer Stadt. Zurzeit wohnen hier ungefähr 4.500 Menschen. Also erschrecket nicht, wenn wir jetzt gleich hineingehen.
Die Nachtwächterführung ist eine Reise in die Vergangenheit. Es geht in das Bonn des 17. Jahrhunderts. Zeiten, in denen Krieg, Feuer und Pest die Stadt bedroht haben. Keine leichte Aufgabe, da als Nachtwächter den Überblick zu behalten. Denn er ist nämlich sozusagen der Aufpasser der Stadt, sagt Christoph Thieves.
Ordnungsamt würde man heute dazu sagen, zu den Tätigkeiten. Also den Markt zu überwachen, die einzelnen Gewerbe zu prüfen. Und natürlich auch für Ruhe und Ordnung zu sorgen, damit, wenn dann eben tatsächlich mal Gasthausschlägereien waren und dieses. Und natürlich auch in Verbindung mit den Wachen zu gucken, dass man da Taugenichtse und Störenfriede aus der Stadt hält. Ja.
Seit knapp einem halben Jahr spielt Christoph Thiewes den Bonner Nachtwächter. Mit viel Liebe zum Detail erzählt er mit kleinen Bündchen Anekdötchen die lange Geschichte der Stadt Bonn. Auf einer Route werden dabei alle geschichtsträchtigen Orte der Stadt abgeklappert.
Also sie macht tatsächlich einen Bogen um die halbe Stadt und kommt dabei an den Bastionen vorbei, an der Dreikönigin-Bastion und dann hinten bis zur Heinrich-Bastion, streift das Sterntor und kommt die Gassen, sind die Bonngasse, die Wenzelgasse und dort sind halt die einzelnen Gewerke untergebracht, wie die Wurstmacher oder die Bäcker und eine Gastwirtschaft wird auch beschrieben dabei. Ja.
Also eine ganz andere Art, so eine Stadt mal kennenzulernen. Mit einer Nachtwächterführung in Bonn geht es durch die Dunkelheit und damit machen wir gleich auch noch weiter. Wir sind mit dem Nachtwächter in Bonn unterwegs und das ist sozusagen eine Zeitreise und eine Stadtführung in einem. Wir haben schon gelernt, wenn die Stadttore zu sind, dann hat man nur noch sehr wenige Möglichkeiten in die Stadt zu kommen. Zum Beispiel den Nachtwächter ist sozusagen auch die einzige Möglichkeit. Und in der Stadt selbst übernimmt er so ein bisschen die Funktion eines Ordnungsamts. Alles eine Geschichte aus alter Zeit, denn wir sind sozusagen gedanklich im Bonn des 17. Jahrhunderts. Und wir möchten ihm noch ein bisschen folgen und Milena Fuhrmann war deshalb für uns vor Ort.
Wer mit dem Nachtwächter durch Bonn zieht, der kann sich zwei Sachen sicher sein. Zum einen, mit ihm an seiner Seite wird ihm keiner was anhaben. Und zum anderen, man erfährt die kuriosesten Geschichten von Bonn. Am Bonner Marktplatz zum Beispiel hat sich seinerzeit Folgendes ereignet.
Und hier von dieser Stelle aus soll der truchsässige Krieg seinen Anfang genommen und Bonn eine unbebetene Soldateska beschert haben. Schuld daran war die Liebelei des Kurfürsten und Erzbischof Gebhard Truchsess von Waldburg mit der Stiftsdame Agnes von Mansfeld. Die Sache hatte einen Haken. Agnes von Mansfeld war evangelisch.
Und das geht natürlich nicht. Der Erzbischof heiratete sie aber trotzdem. Vorher konvertierte er zum Protestantismus. Die anschließende Hochzeitsfeier wurde dann natürlich standesgemäß gestürmt.
Gegner des frisch vermählten Kurfürsten stürmten das Lokal und wollten ihn töten. Fluchtartig verließ die gesamte Gesellschaft das Haus und auch die Stadt. Sie flohen nach Arnsberg. Der truchsessische oder der kölnische Krieg, auch genannt, brach aus. Aber lasst mich noch einmal zurückkehren zur Hochzeit des Truchsess und zum Festmahl. Der Wirt des Gasthaus zu Blomen wartet bis heute auf die Begleichung der Zeche. Da könnt ihr auch mal nachfragen gehen nachher.
Weiter geht's über den Platz auf der Höhe in die heutige Bonngasse zur Jesuitenkirche. Dieser Gasse sagt man nach, dass es in ihr ziemlich windig sein soll. Auch dafür kennt der Nachtwächter die Erklärung.
Vor gar nicht langer Zeit, da ging der Teufel durch die Bonner Gassen spazieren und er kam auch hier an dieser Kirche vorbei. Und er wollte doch einmal wissen, wie es in der Kirche aussehen würde. Und er befahl dem Wind, auf der Gasse zu warten, huschte in die Kirche hinein und traf dort auf einen Jesuitenpater und geriet mit ihm in einen Disput. Und sie redeten und sie kamen naturgemäß nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und währenddessen wartete der Wind auf der Gasse. Und er wartete und wartete und da wartet er auch noch heute. Und ihr spürt es am eigenen Leibe, in dieser Gasse ist es oft sehr windig. Jetzt wisset ihr auch warum. Es ist der Wind, der immer noch auf den Teufel wartet.
Und auch die ein oder andere Redewendung wird im Laufe dieser Führung aufgeklärt. Oder wussten Sie, woher die Redeart kommt, etwas nicht an die große Glocke hängen?
Hier an dieser Gerichtssäule wird das Bonner Weistum verkündet. Das ist die Gesetzesordnung der Stadt und dies geschieht dreimal im Jahr. Und jeder Gerichtsspruch wird mit einer Glocke eingeläutet. Und wenn einer von euch nicht möchte, dass etwas allzu bekannt wird, dann hängt er es eben nicht an die große Glocke.
Es sind die Kleinigkeiten, die diese Stadtführung so außergewöhnlich machen. Das Kostüm, die Spreche, die kleine Bierpause unterwegs, die vielen kleinen Bönschen Geschichten. Ein Mix, der bei den Besuchern sehr gut ankommt.
Ich komme nicht aus Bonn. Für mich als Nicht-Bonner ist das schon informativ, mal die Geschichte von Bonn zu erfahren.
Mir gefällt super. Ich mache sowas zum ersten Mal und bin total begeistert.
Die Tour gefällt mir sehr gut. Die ist sehr informativ und sehr unterhaltsam.
Er vermittelt sehr gut die Atmosphäre. Sehr schön.
Das ist sehr gut. Super. Der macht das ganz klasse.
Der ist richtig glaubhaft, bringt das rüber, wie so ein Original. Man nimmt ihm richtig ab, fast man ist im 16., 17. Jahrhundert.
Trotzdem, ein typisches Touri-Programm ist das aber nicht, sagt Nachtwächter Christoph Tiewes.
Für Außenstehende ist es interessant, diesen Habitus und dieses ganze, die ganze Atmosphäre der Nachtwächterei. Aber für die Bonner selber ist es oft so, dass sie sagen, ach ja, das gab's auch, das ist mir noch nicht bekannt gewesen. Ja.
Und wenn wir so voneinander scheiden, dann möchte ich euch noch einen Spruch mit auf den Weg geben. Euch nun rate ich, geht nach Haus, löschet Licht und Feuer aus, schließe Tür und Fenster zu. Gott bewahre eure Ruhe. Und damit verabschiedet sich euer Nachtwächter von euch und bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Gehabet euch wohl in unserer wunderschönen Stadt.
Also sowohl etwas für die Auswärtigen als sogar auch etwas für die Bonner selbst. Die Nachtwächterführung in Bonn, so nah und doch so viel zu entdecken. Es gab große Geschichte, kleine Anekdoten und sogar ein paar Redensarten. Und wir sind sogar dem Teufel in der Innenstadt von Bonn begegnet. Also ein ganz bunter Mix von Dingen. Urlaub in Deutschland, Urlaub in der Region. Das klingt zunächst ja mal ein bisschen piefig, auch was wir heute machen. Wir fahren ja nach Bonn. Aber das ist es gar nicht, sondern es ist sogar ein richtiger Trend. Denn die Deutschen machen ja prinzipiell sehr gerne Urlaub und am liebsten machen sie Urlaub bei sich selbst. Und auch Deutschland als Land ist sehr beliebt, das belegen jetzt auch aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Denn im Februar sind die Übernachtungen in Deutschland im Vergleich zum Januar um 5% gestiegen. Über 26 Millionen Übernachtungen, das muss man sich mal vorstellen. Und bei den Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gab es ein Plus von 5%, bei den Reisenden aus dem Inland sogar von 6%. Denn der Großteil der Menschen, die in Deutschland Urlaub machen, die kommen auch von hier. Und deswegen gehen wir gleich weiter nach Bonn. Heute bei Reisen sind wir in Bonn und die Bonner, die haben ja eine ganz eigene Stadtgeschichte und sind auch eine ganz selbstständige Stadt. Sie waren immerhin mal Regierungssitz und von 1597 bis 1794 Haupt- und Residenzstadt des Kurfürstentums Köln. Also sozusagen der großen Schwester, um es mal so zu sagen, die ja gar nicht so weit entfernt liegt. Und heutzutage hat sich dann das Geschehen ein bisschen gewandelt. Heute sagt man immer, Bonn ist sozusagen im Kölner Einflussgebiet. Und zu diesem Kölner Einflussgebiet, da zählt natürlich auch das Kölsch, denn Kölsch ist in Köln das Nonplusultra. Aber, und hier sind wir wieder bei der Eigenständigkeit von Bonn, es gibt auch ein Bonner Pendant dazu. Bönsch heißt dieses Bier, das in Bonn gebraut wird. Es ist dem Kölsch aber recht ähnlich, denn beides sind obergärige Biere. Aber es gibt auch einen nicht ganz unentscheidenden Unterschied, denn im Gegensatz zum Kölsch wird das Bönsch nicht gefiltert, ist also ein naturtrübes Bier. Und man bekommt es in der Flasche, nur in ein oder zwei ausgewählten Bonner Getränkemärkten oder frisch gezapft im Brauhaus Bönsch. Und dessen Inhaber, Timo Klein, der erzählt, wie das Bönsch entstanden ist.
Die damalige Germania-Brauerei, hat es ca. 1980 muss das gewesen sein, haben die das Bönsch ins Leben gerufen, haben die Braumeister sich überlegt, Bonner Bier, ne, haben sich von Köln, ursprünglich eine Kölner Brauerei, haben sich dann hier niedergelassen, wollten dann auch ein Bonner Bier brauen, sind dann auf den Namen Bönsch gestoßen und haben sich daraufhin das Bier auch Bönsch getauft, weil Kölsch wie Köln, Bonn, Bönsch hat dann gepasst. Und dann das naturtrübe Bier, um sich einfach ein bisschen abzusetzen von der ganzen Kölsch-Sache. Und dann auch das Glas, haben die damaligen Braumeister sich auch das Glas überlegt, um nicht die Kölsch-Stange zu haben, hat man halt das krumme Bönschglas sich ausgedacht.
Also alles ganz eigenständig. Ein eigenes Bier mit eigenen Gläsern in einem eigenen Brauhaus. Und in diesem Brauhaus ist die Brauerei in das Restaurant sozusagen ein bisschen integriert. Also es gibt da eine große Glaswand und dahinter stehen dann Bottiche und Tanks. Und da kann man dann vielleicht auch mal den Braumeister sehen, der dort an 5 Tagen in der Woche Bier braut. Bönsch fristet trotzdem manchmal noch ein wenig ein Schattendasein und es soll sogar Menschen geben, die dann im Brauhaus Bönsch auch ein Kölsch bestellen. Doch da ist Timo Klein eigentlich sehr resolut.
Selbstverständlich können wir Ihnen leider kein Kölsch anbieten, aber wir verbessern Sie gerne und bringen Ihnen dann unaufgefordert ein Bönsch und weisen Sie dann freundlich auf den kleinen Fauxpas hin.
Also ganz selbstbewusst die Bonner mit ihrem eigenen Bier, dem Bönsch. Das ist Fast so ein bisschen wie Kölsch, auch wenn man das ja eigentlich gar nicht richtig sagen darf, denn es ist naturtrüb. Bei Reisen sind wir heute in Bonn und Bonn ist sozusagen die Antwort auf eine Frage, nämlich, was haben eine Kapelle und ein Kaufhaus gemeinsam? Richtig, es klingt ein bisschen komisch, und denn im Grunde haben die beiden nämlich überhaupt nichts gemeinsam. Und deswegen sagte ich, die Antwort ist Bonn, denn in Bonn findet man beides an der gleichen Stelle. Eine kleine Kapelle in einem Kaufhaus. Und wie sie da hingekommen ist, das hat sich Milena Fuhrmann mal angeguckt.
Es hört sich an wie ein schlechter Witz, ist aber in Bonn tatsächlich Realität. Die Helenenkapelle steht in der Damenabteilung des zweiten Stocks vom Sinn und Leffers. Und sie ist wahrscheinlich auch die einzige Kapelle, die man eben nur von der besagten Etage aus sehen kann. Hinter Kleiderhaken versteckt, durch eine Scheibe getrennt, beobachtet die Helenenkapelle stillschweigend die Kunden. Ein Verkaufskonzept? Abteilungsleiter Stefan Meyer lacht.
Ja gut, Sinn-Leffers gibt es jetzt knapp über 100 Jahre und die Kapelle ist im 11. Jahrhundert gebaut. Das kann also nicht unser Konzept gewesen sein, die Kapelle hier reinzusetzen. Die war also schon vorher da.
Ursprünglich gehörte die Kapelle nämlich zu einem der Stiftshäuser. An der Stelle der Stiftshäuser steht jetzt das Sinn und Leffers.
Sinn-Leffers Bonn besteht aus, ich glaube, 8 Häusern mittlerweile. Und ein Haus nach dem anderen ist hinzugekommen, entkernt worden, neu aufgebaut worden. Nur die Kapelle ist natürlich an ihrem ursprünglichen Standort geblieben. Was wir wohl gemacht haben, eine freie Sicht seit 2000 auf diese Kapelle zu schaffen, dass man sie auch von außen sehen kann.
Und tatsächlich sieht man den ein oder anderen Besucher mit einer Kamera vor der Scheibe stehen und Fotos machen. Aber da geht noch mehr, sagt Abteilungsleiter Stefan Meyer.
Doch, das fällt uns ab und zu aus, weil es sogar Stadtführungen hier in Bonn gibt, die durch unser Haus durchgehen und die Kapelle besichtigen möchten, auch von außen.
Die knapp 12 Quadratmeter große Kapelle kann man natürlich auch von innen besichtigen. Der Eingang dazu befindet sich aber lustigerweise nicht im Kaufhaus selbst, sondern dahinter. Hinter einer großen Eisentür geht's dann die steile Treppe hinauf ins Innere. Offiziell geöffnet ist die Kapelle aber nur im Sommer.
Und das von April bis Oktober. Und Sie können eigentlich ungehindert hier rein von April bis Oktober von 10 bis 15 Uhr. Und das eigentlich jeden Verkaufstag, jeden offenen Tag.
Und weil bis heute dort regelmäßig Gottesdienste und Gebetsstunden stattfinden, gibt es dort einen geschmückten Altar und genau eine Sitzbank.
Mein Gott, 12 Quadratmeter, das wird ganz schön eng, wenn man dann sonntags zur Messe kommt. Die Helenenkapelle liegt dazu auch noch ganz versteckt hinter einem Kaufhaus. Also das nächste Mal, wenn Sie in den Klamotten herumschnüffeln, gucken Sie mal aus dem Fenster, vielleicht sehen Sie dann was ganz Unerwartetes. Bei Reisen sind wir heute in Bonn. Und Bonn hat auch musikalisch was zu bieten, denn hier wurde am 17. Dezember 1770 jemand ganz Besonderes getauft.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Er ist die wahrscheinlich kontroverseste Person in der Bundesstadt Bonn und dabei lebt er doch gar nicht mehr. Es geht um Ludwig van Beethoven. Eine Halle ist nach ihm benannt und das Orchester der Oper genauso. Vor dem Bonner Münster steht das große Beethoven-Denkmal und einen Monat im Herbst feiert Bonn seine Musik mit einem eigenen Festival. Doch diese Verehrung dieses Komponisten ist nicht ganz unumstritten, denn um sein Erbe hochzuhalten, braucht man Geld. Und davon nicht wenig. Und davon hätten auch andere Kulturzweige gerne mehr abgehabt. Aber die Strahlkraft Beethovens ist einfach nicht zu schlagen. Das merkt man spätestens mit dem Blick auf die Hymne Europas. 4. Satz, 9. Symphonie von, Sie erraten es, Ludwig van Beethoven. Gedacht mit dem Text von Friedrich Schiller, an die Freude heißt er. Die Braunschweiger Jazzkantine hat sich einige Gäste mit Migrationshintergrund versammelt und dieser Hymne der Brüderlichkeit einen frischen Anstrich verpasst. Also hören Sie jetzt Bonns Superhit Nummer 1, die Ode an die Freude. Und da sind wir heute in Bonn und das ist ja eine Stadt, wir haben es eben schon ein bisschen gehört, in der kulturmäßig einiges los ist. Ludwig van Beethoven ist sicher der bekannteste, aber Bonn ist auch eine richtige Kunststadt. Und einen der berühmten Bonner Künstler, den wollen wir uns gleich mal näher ansehen. Es geht nämlich um den Maler August Macke. Ich bin Christoph Paul Hartmann, schön, dass Sie dabei sind. Bonn hat so manche Künstler hervorgebracht, die heute allgemein bekannt sind. Also Ludwig van Beethoven gehört als bekanntester bestimmt dazu, aber auch Robert Schumann, Ernst Moritz Arndt und August Wilhelm Schlegel haben längere oder kürzere Zeit in Bonn gelebt. Ein weiterer sehr bedeutender, aber nicht vielleicht ganz so bekannter Künstler ist August Macke. Er wurde zwar 1887 in Westfalen geboren, kam aber als Jugendlicher nach Bonn und verbrachte dort einen großen Teil seines Lebens. August Macke war Maler und gilt als einer der großen Vertreter des Expressionismus. Er sorgte aber auch dafür, dass sich die Künstler im Rheinland vernetzten und die Region zu einem Kunstzentrum der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurde. In diesem Ersten Weltkrieg ist Macke dann auch gestorben mit nur 27 Jahren. Was sein Schaffen und seine Verbindung zu Bonn auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Clara Drenker-Nagels. Sie ist die Leiterin des August-Macke-Hauses in Bonn. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
August Macke hat etwa 600 Ölgemälde gemalt und mehr als die Hälfte davon in Bonn. Was zeichnet gerade diese Bilder aus?
Die in Bonn entstandenen Werke von August Macke sind übrigens nicht nur 600 Ölgemälde, die August Macke hinterlassen hat, sondern ungefähr 12.000 Arbeiten. Darunter natürlich auch Zeichnungen in Skizzenbüchern, Aquarelle und so weiter. Aber die Arbeiten, die in Bonn entstanden sind, sind vor allen Dingen in der Hauptschaffenszeit von Macke entstanden. Er ist Ende 1910 mit seiner Familie von Tegernsee nach Bonn gekommen. Da hat ihm seine Schwiegermutter ein Haus zur Verfügung gestellt, dessen Dachgeschoss nach den Plänen von August Macke zu einem Atelier ausgebaut werden konnte. Und in diesem Atelier hat er hauptsächlich dieses Werk geschaffen und sich in den Jahren, in denen er hier in Bonn in diesem Haus gelebt hat, eben auch ganz wesentlich zu dem Künstler entwickelt, als den man ihn weltweit kennt.
Jetzt war August Macke bekannt dafür, dass er die Welt in sehr leuchtenden Farben gemalt hat und auch eigentlich eine sehr positive Grundstimmung verbreitet hat, vor allem auch im Hinblick auf die Natur. Besonders in seiner Bonner Zeit sind natürlich auch Bilder mit Motiven aus Bonn entstanden. Wie sieht er denn diese Stadt Bonn?
Sehr positiv. Also er hat zunächst, nachdem er sein Atelier bezogen hat, das war Anfang 1911, ganz begeistert aus diesem sehr hohen Standpunkt, das ist ja das Dachgeschoss hier in dem Haus, das dreigeschossig ist, hat er die direkte Umgebung oder Motive aus der direkten Umgebung gemalt. Zum Beispiel die Marienkirche hat er mehrfach gemalt oder auch die Blicke in die umliegenden Straßen, auf die Viktoriabrücke oder auch auf den Kreuzberg, den Hochstadenring entlang, also Motive aus der direkten Umgebung, weil ihm eben auch dieses Viertel, dieses Quartier hier sehr am Herzen lag. Es war schon damals ein Mischgebiet, wie es das heute auch ist, also Gewerbe und Wohnen ganz nah beieinander. Und dieses tägliche Treiben in diesem Viertel, das hat ihn schon sehr fasziniert. Und das hat er dann immer wieder auch gemalt, gerade in der Anfangszeit, aber nicht nur hier die direkte Umgebung, auch etwas weiter, die ländliche Umgebung hier von Bonn. Hat Einzug in seine Motivwelt gehalten und es spiegelt im Grunde genommen auch die sehr positive Lebenseinstellung von August Macke wider, der das Leben geliebt hat, der ein Sinnenmensch war, der also auch gerne gut gelebt hat und sich am Leben gefreut hat und für den seine Kunst auch das Äquivalent war für die Schönheit des Lebens. Die wollte er in seinen Bildern wiedergeben und für ihn war eben auch ganz wichtig die Einheit des Menschen mit der Natur und diesen Einklang des Menschen mit seiner Umgebung. Das bestimmt im Grunde genommen auch seine Bildwelt.
Also ein ganz lebensfroher Künstler, August Macke, sagt Clara Drenker-Nagels, die Leiterin des August-Macke-Hauses in Bonn. Und gleich sprechen wir weiter, dann auch über die anderen Expressionisten im Rheinland. Heute bei Reisen sind wir gedanklich in Bonn, in einer Stadt, die ganz viele Künstler hervorgebracht hat, unter anderem auch den expressionistischen Maler August Macke. Und er war im Rheinland nicht alleine, denn das Rheinland war damals auch durch den Verdienst von August Macke neben Berlin, Dresden und München eines der Zentrum der Kunst. Kennern sagt der rheinische Expressionismus auch heute noch was. Clara Drenker-Nagels ist Leiterin des August-Macke-Hauses in Bonn. Frau Drenker-Nagels, wodurch zeichnet sich denn dieser Blick der Rheinländer aus?
Also die rheinischen Expressionisten sind sehr stark geprägt, einmal natürlich durch das Rheinland als solches, also der Fluss spielt in ihrem Oeuvre eigentlich immer auch eine Rolle, dieses ist ein durchaus mitbestimmendes Merkmal, aber auch das nahegelegene Frankreich und die kulturelle Entwicklung dort, insbesondere die Entwicklungen innerhalb der modernen Kunst. Das war für die rheinischen Künstler sehr naheliegend und das haben sie auch in sehr starkem Maße rezipiert. Also sich im Grunde genommen aus diesen Kunstrichtungen das nehmen, was sie für ihre eigene Bildsprache brauchen können, für ihre Ausdruckssprache, die sie ja neu entwickeln.
Die Expressionisten und natürlich auch Macke, deren Werke und auch zum Beispiel Mackes Werke haben eine relativ wechselvolle Geschichte. Zu Lebzeiten war er anerkannt, hochgeschätzt und bei den Nationalsozialisten hang er dann in der Ausstellung Entartete Kunst. Nach dem Krieg war er dann aber nochmal bei zwei Ausgaben der Documenta vertreten. Wenn wir jetzt mal auf heute blicken, was können uns die Bilder von August Macke heute noch sagen?
Oh, ich denke, sie haben sehr viele Freunde. Ich glaube, in Bonn und Umgebung gibt es kaum eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus oder ein Hausflur, wo nicht Macke-Motive hängen, also Reproduktionen von seinen Werken. Also die positive Anmutung dieser Arbeiten, diese Farbenfreude oder diese Farben, die so viel Lebensfreude vermitteln, die geben auch heute noch vielen Menschen etwas, sind sehr beliebt. Was Sie sagen zu August Macke und seiner Rezeption zu seinen Lebenszeiten, war es so, dass er in den Kreisen der Künstler, der jungen Künstler, natürlich ein sehr angesehener junger Mann war, weil er eben auch sehr viel Einfluss ausübte und sehr viel Netzwerkarbeit betrieb. Also er hat sich ja sehr dafür eingesetzt und sehr uneigennützig auch für seine Künstlerkollegen eingesetzt, hat Foren gegründet, in denen sie ihre Kunst vorstellen konnten. Aber man muss einfach wissen, dass zu Lebzeiten Mackes noch nicht ein einziges seiner Werke von einem Museum angekauft worden war, wenngleich sich gerade viele fortschrittlich gesinnte Museumsleiter hier die Klinke in die Hand gaben und sich natürlich sehr für Macke interessierten. Aber da kam der Erste Weltkrieg dazwischen. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es auch gerade hier im Rheinland Bemühungen, auch an diese sehr fruchtbare Vorkriegsentwicklung anzuknüpfen. Aber in den 20er Jahren, nach anfänglicher Konsolidierung und wirtschaftlicher Stabilisierung, verschlechterten sich ja auch wieder die Verhältnisse. Und unter den Nationalsozialisten, genauso wie Sie das gesagt haben, war es ja dann so, dass der Expressionismus zunächst in Erwägung gezogen wurde, als deutsche Nationalkunst zu propagieren, aber dann ab 1936 kehrte sich das Blatt. Das Lager, das eine andere Richtung verfolgte, gewann die Oberhand und fortan war also der Expressionismus verpönt und stigmatisiert. Und das hat sich im Grunde genommen dann erst in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wieder verändert. Da begann im Grunde genommen die Wertschätzung und Wiederentdeckung des Expressionismus, die also im Grunde genommen ja bis heute auch anhält.
Also eine wechselvolle Kunst, die aber heute immer noch viele Menschen emotional wie kognitiv erreichen kann, sagt Dr. Clara Drenker-Nagel. Sie leitet das August-Macke-Haus in Bonn. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen. Auf Wiederhören.
Bei Reisen sind wir heute in Bonn, einer Stadt, die, wie wir schon festgestellt haben, einiges an künstlerischem Potenzial zu bieten hat. Also wir hatten schon den großen Beethoven mit der Ode an die Freude. Gerade ging es um August Macke, also einen Maler. Und wir wollen aber noch ein bisschen zur Musik zurückkehren, denn es gibt auch einen Komponisten, der mit Bonn in Verbindung steht, der Musik gemacht hat, die heute vielleicht nicht mehr ganz so zugänglich ist. Ich spreche von Musik wie dieser hier.
Im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Wellen.
Genau, das ist ein Kunstlied und zwar komponiert von Robert Schumann. Robert Schumann war eigentlich kein gebürtiger Rheinländer. Er stammte aus Sachsen, aus Zwickau, um genau zu sein. Aber er starb in Endenich, das heute zu Bonn gehört. Und er ist vor allem bekannt für Lieder wie das, was wir gerade gehört haben, wo es um den Rhein geht. Und um genau dieses Liedschaffen, dieses ja auch diese Art von Liedern etwas populärer zu machen, gibt es in diesem Jahr auch wieder eine Veranstaltung in Bonn, nämlich das Bonner Schumann-Fest setzt sich in diesem Jahr mit Liedern auseinander. Unter der Überschrift Lieder von Bach bis zu den Beatles wird ein großes Liederfestival veranstaltet. Es geht vom 8. bis zum 9. Juni natürlich in Bonn und macht wirklich alles von der Bachschen Choralbearbeitung bis zum instrumentalen Gesang, wie auch immer das klingen soll. Also machen Sie mal wieder was mit Liedern. Obwohl diese Sendung Reisen heißt oder vielleicht ja gerade deswegen, haben wir es heute mal etwas ruhiger angehen lassen und sind nicht ganz so weit gefahren, also nicht in das große exotische Reiseziel, denn wir waren in Bonn und haben da aber auch ganz viel Interessantes und Neues kennengelernt. Und in der kommenden Woche geht es dann ein kleines Stück weiter nach Osten, dann geht es nämlich nach Polen, also dem Land, wo dieses Jahr auch der Weltjugendtag stattfindet, nächsten Freitag um 10 Uhr. Für den Moment sind wir aber erstmal am Ende dieser Sendung angekommen. Schön, dass Sie zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Paul Hartmann. Haben Sie noch einen schönen Tag.